Er ist ja durchs Städtle gegangen und hat die Leute eingesammelt quasi und hat die auf die Bühne geholt. Und das war wirklich, da an diesem Ort waren alle gleich. Es gab da keine Standesunterschiede sozusagen. Und es sind Leute, die vielleicht auch Außenseiter waren, blüht. Und es gibt viele, die sich sehr, sehr herzlich an ihn erinnern, weil er ihr Leben da doch auch verändert hat.
Bärbel Stolz spricht voller Liebe über ihren Vater, der auf der Schwäbischen Alb das legendäre Naturtheater Haiingen betrieben hat und dafür das Dorf und seine Menschen auf die Bühne holte. Und weil der Vater das Theater so liebte, hat die junge Bärbel früh entschieden, ich will auch auf die Bühne. Sie schaffte den Sprung ans Theater, sie schaffte den Sprung ins Fernsehen und sie wurde als die Prenzelschwäbin zur Berühmtheit. In kleinen Videofilmen nimmt sie da die ewig besserwisserischen Schwaben in Berlin auf die Schippe. Die Prenzelschwäbin wurde Kult, aber ist sie heute überhaupt noch aktiv? Oder was hat Bärbel Stolz mit ihr vor? Auch darüber haben wir natürlich gesprochen. Ich wünsche viel Spaß mit Bärbel Stolz.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Bärbel, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Dankeschön, Jörg, ich auch.
Und du bist in SWR 4 grün gekleidet. Ein grünes Wollkleid sieht fantastisch aus und passt natürlich perfekt hier in mein kleines Studio.
Ja, ich habe mir Mühe gegeben.
Wir haben uns 2016 schon mal gesehen.
So lange ist das her?
So lange ist das her.
Wahnsinn.
Über eine richtig schöne Show auf dem Fernsehturm
ja,
in Stuttgart.
Ja, ich erinnere mich, mit Reinhard Fendrich.
Mit Reinhard Fendrich an einer Bar mit Publikum. Und kleiner Gedächtnistest, weißt du noch, welche beiden Schimpfworte aus Wien, also österreichische Schimpfworte, uns Reinhard Fendrich damals beigebracht hat?
Nein, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich hatte so einen kleinen Crush, aber ich habe auch dann irgendwie ein kleines Bier getrunken und das...
hat alles gelöscht.
Weiß nicht, ja.
Na, helfe ich dir. Schnitzelgesicht war das eine.
Schnitzelgesicht.
Und Blunzenkopf war das andere.
Ah, oh, herrlich.
Blunzen von Blutwurst, glaube ich.
Stimmt. Blunzenkopf
und Schnitzelgesicht.
Es ist aber schon alles, was
schön,
mit
oder?
Essen.
Ja, ja, natürlich.
Ja, klar.
Ja, passt zu Wien.
Super.
Aber es war damals ein großes Vergnügen, mit dir zu sprechen.
Ja,
damals warst du als Prenzelschwäbin in aller Munde. Und mancher fragt sich jetzt natürlich, gibt es die Prenzelschwäbin noch?
Ja, die Prenzelschwäbin never dies sozusagen. Ne? Irgendwie... geht die nicht ganz weg. Ich habe einfach so wenig Zeit, tatsächlich. Also zuerst war es so, dass mir mein neues Programm, was ich gestartet hätte, praktisch mit Beginn von Corona, da auf Eis lag und erfroren ist. Und,
das hatte einen tollen Titel, wenn ich das kurz sagen darf. Toller Arsch hieß
Toller
das Programm.
Toller Arsch hieß das, ja.
Mensch, schade, dass das gekentert ist dann.
Voll, aber wer weiß, vielleicht auferstehht er irgendwann noch. Und fast zeitgleich habe ich mit der Suche Stuttgart angefangen. Und irgendwie bin ich da so in eine andere Phase reingerutscht. Und jetzt so langsam, oder was heißt so langsam, immer wieder kitzelt es mich so ein bisschen und ich habe Ideen und manchmal mache ich es dann einfach. Jetzt vor ein paar Tagen habe ich mal wieder einen Clip gemacht, der irgendwie auch dann lustigerweise total gut ankam. Auf Schwäbisch. Was dann irgendwie, da spricht dann immer irgendwie die Prenzelschwäbin aus mir. Und das.
Na, ich finde auch, sobald du Schwäbisch, dann bist du die, dann bist du die Prenzelschwäbin und die Videos sind köstlich. Ich habe jetzt natürlich, habe mich komplett verloren mal wieder auf deinem Facebook-Account oder YouTube.
Aber wirklich?
Ja, weil wenn man eines anguckt, dann ist man natürlich im Sog. Und da habe ich wunderbar, glaube ich,
so
zwei Stündchen mit der Prenzelschwäbin.
Nicht dein Ernst?
Doch.
Wirklich?
Ja.
Oh, das ist ja toll.
Doch. Und ich finde es wirklich toll. Also es ist zeitlos schön, deshalb ich kann dich nur auch an dieser Stelle ermutigen, die Prenzelschwäbin wieder vielleicht mehr in den Fokus zu nehmen.
Ja, das mache ich doch dann glatt.
Ja?
Ja.
Merk schon,
Prenzelschwäbin goes Menopause. Man weiß es nicht. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Danke, das ermutigt mich sehr. Ja, aber weißt du, mir geht es dann manchmal wie, kennst du dieses Erich Kästner-Gedicht, 10 Frauen möchte ich sein?
Nein.
Das habe ich, also bei ihm ist es dann mehr so auf der romantisch-erotischen Ebene, diese die Frau, die sich wünscht, eben mehrere Frauen sein zu können. Und bei mir wäre es tatsächlich mehr so beruflich, dass ich... Die eine hat Zeit irgendwie zu drehen, die andere kann schreiben, die nächste hat Zeit für die Prenzelschwäbin, eine hat Zeit faul da zu sitzen und aus dem Fenster zu gucken, eine macht Kartoffelsalat. So, das bräuchte ich manchmal.
Ja. Und du hast ja gesagt, also wir sortieren nochmal, was
dich beschäftigt und was dann auch Zeit, naja, nicht raubt, sondern eben deine Zeit einnimmt. Soko Stuttgart, da spielst du diese wunderbare schwäbische Streifenpolizistin. Das macht wahnsinnig Spaß, da zuzugucken.
Oh,
du bist ja immer so ein bisschen drüber, immer ein bisschen zu eifrig vielleicht voll motiviert.
Ja.
Ein wunderbarer, so ein schwäbischer Sidekick, kann man sagen.
Ja,
oder?
Es macht auch viel Spaß, total. Ja.
Und und was ist es dann noch? Ich meine, du hast zwei Kinder, die jetzt dann so, ich glaube, ein Kind ist schon auf die Pubertätszielgerade oder zumindest
ist
mal auf
13 die, ja? Und die Kleine ist 10.
Okay,
ja.
Da muss man schon auch noch präsent sein, oder?
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja, will ich ja auch. Die wachsen mir bald über den Kopf. Ich muss das noch ganz viel, solange sie mich noch kuscheln lassen, muss ich quasi jede Sekunde kuscheln, die ich darf.
Mhm. Ja. Geht schnell rum, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ja.
Plötzlich sind die Stacheln ausgefahren und dann prallt man ab.
Das ist so krass,
wirklich,
ne? Man sagt jetzt plötzlich so alte Leute-Sätze, die man als Kind so gehasst hat, wie die Zeit vergeht und wie groß du geworden bist und so Zeug. Ja.
Ja.
Aber es ist halt so.
Ist tatsächlich so. Und deine Kinder sind aber in Berlin fest verwurzelt oder reisen die manchmal auch mit, wenn es dann hier in den, also Soko Stuttgart zum Beispiel, wenn es hier in deine alte Heimatecke geht, kommen die dann mal mit?
Ja, die kommen manchmal mit und die finden das auch ganz toll. Also sie waren jetzt zum Beispiel in Winterferien, da haben wir meine Mutter besucht und dann durften sie mit ans Set kommen und fanden es super, total toll. Gucken es auch gerne tatsächlich und sind auch total gerne hier in der Gegend.
Mhm.
Also Stuttgart gibt es ja auch den besten Döner Deutschlands, ne? Das ist für meinen Sohn zum Beispiel ein Kriterium.
Okay.
Bei uns gibt es nur den... weiß ich nicht mehr, sechstbesten oder sowas.
Gibt es ein Ranking bundesweit?
Es gibt ein, ich glaube, weltweites Ranking tatsächlich. Aber
ist Stuttgart an Platz 1?
Zumindest in Deutschland, glaube ich, ja.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Wusste ich gar nicht.
Muss ich mal hingehen?
Ja, muss ich mal auf die Spur. Mal gucken. Ja, genau. Also seit 2019 machst du Soko Stuttgart. Und dann, du hast gesagt, deine Mutter besucht. Das ist dann aber noch Haingen auf der Schwäbischen Alb.
Genau. Das ist Haingen auf der Schwäbischen Alb im Naturschutzgebiet. Und das ist auch nach wie vor wunderschön. Und das war halt auch ganz toll, die Zeit ab 2019 so viel hier zu sein, weil ich da meine Eltern beide noch so viel besucht habe. Und mein Vater ist ja 2022 gestorben im April und das war toll, dass ich da noch so viel Zeit verbringen konnte einfach mit denen und mit ihm eben auch. Ja, und deswegen mache ich das immer noch so oft ich kann.
Das ist eine wunderschöne Gegend, da im großen Lautertal.
Mhm.
Das ist wirklich, ich habe mir gedacht, als ich dort war, hier kann man gut groß werden.
Voll.
Bist du dort, also hast du es auch so empfunden, dass du da gut groß geworden bist?
Ja, ich habe auch manchmal ein schlechtes Gewissen meinen Kindern gegenüber, dass sie nicht so viel da groß werden können. Also natürlich waren und sind wir viel da, aber dieses einfach nur so durch die Gegend streifen, so, ne, durch die Wacholderheide und so und sich da so verlieren im Spielen einfach draußen und dann halt, wenn es dunkel wird, kommst heim, gell? So, das war schon immer toll.
Mhm.
Da geht mir auch immer noch das Herz auf, wenn ich die ganze Landschaft, wenn ich die sehe.
Ist wirklich toll. Und dann gab es dann natürlich das Naturtheater Haingen, das natürlich eure Familie unheimlich geprägt hat.
Mhm.
Das wissen nicht alle, aber dein Großvater hat es quasi gegründet und dein Vater dann... ja, wirklich geprägt.
Ja.
Das war sein Baby.
Total.
Er war Regisseur, er war Autor, er war Schauspieler, er hat da eigentlich alles gemacht. Und
Sozialarbeiter auch, kann man sagen.
Sozialarbeiter, in welchem Sinne?
Naja, er ist ja durch das Städtle gegangen und hat die Leute eingesammelt quasi und hat die auf die Bühne geholt. Und das war wirklich, da an diesem Ort waren alle gleich.
Mhm.
Also es gab da keine Standesunterschiede sozusagen, Streitereien, die vielleicht im Dorf stattgefunden haben oder nicht, gab es da nicht.
Aha.
Und es sind Leute, die vielleicht auch Außenseiter waren, sind da erblüht.
Ja.
So. Und es gibt viele, die sich sehr, sehr herzlich an ihn erinnern, weil er ihr Leben da doch auch verändert hat. Damit.
Er hat sie stark gemacht, ein Stück weit.
Ja.
Das ist schön.
Ja.
Und dann war die kleine Bärbel und ist wahrscheinlich schon ganz früh über die Theaterbühne und Bretter gekrabbelt.
Sofort, ja.
Was ist die erste Erinnerung, die da dir so kommt?
vom Naturtheater. Mhm. Also meinen ersten Satz sagen durfte ich beim Ruhlermann.
Oh.
Das war
Schwäbische Steinzeit-Saga.
Genau. Und da durfte
Weißt du den Satz noch?
Ja. Ich will kein Bärebrate, ich habe etwas Besseres. Gummibärle.
Das war dein erster
das
Satz auf der Bühne.
Das war mein erster Satz auf der Bühne. Genau. Und ich hab's total geliebt. Ich habe wirklich, und das habe ich immer noch so, also auch wenn ich sonst auf der Bühne gestanden habe, ich habe diese ganze Zeit immer mitgelebt. Mhm. Also auch wenn ich nicht dran war, war ich an der Seitenbühne oder unten und habe zugeguckt, alles immer. Mir das ganze Stück immer mit angeguckt, bis ich alles auswendig konnte quasi so. Und es wurde mir nie langweilig. Es ist ja jeden Abend wieder neu auch. Mhm. Und das ist so ein ganz, ja, das ist der Zauber des Theaters einfach.
Ja. Und der hat bei dir ja auch nicht nachgelassen. Du hast dich dann entschieden, Schauspielerin zu werden, obwohl du ja auch gesehen hast, dass es für deinen Vater nicht immer einfach war. Mhm. Das ist auch ein Leben, das wirklich zehrt und das auch, ja, das hört ja nie auf. Das ist immer rund, du bist da mit allem, was du hast und zwar rund um die Uhr.
Ja.
Hat dich nicht geschreckt?
Hat mich schon auch geschreckt. Also es ist, ich hatte nicht mehr die rosarote Brille auf, muss ich sagen. Mein Vater war auch eine Zeit Alkoholiker, er hat Depressionen ja bekommen. Also diese ganze Last, dieses auch gerade des Naturtheaters, diese wunderschöne Laissez-faire-Atmosphäre, die das hatte, die lag ja alles auf seinen Schultern, organisatorisch und inszenatorisch und die Leute koordinieren und so weiter. Das ist schon heftig. Auf der anderen Seite hat er mal zu mir gesagt, die Bühne ist der einzige Ort, wo man nicht lügen muss. Habe ich als Jugendliche damals überhaupt nicht verstanden. Habe gesagt, im Theater wird nur gelogen. Ja. Und diese andere Art der Wahrhaftigkeit habe ich später erst erfahren. Und ich habe mit 6 Jahren zum ersten Mal zu ihm gesagt, ich will genau das machen, was du machst.
Mhm, schön.
Und ich habe es auch nicht bereut. Ich habe mich zwar damals zum Medizinertest und zur Schauspielprüfung angemeldet. Die Schauspielprüfung war zuerst und hat geklappt. Dann bin ich nicht mehr zum Medizinertest gegangen. Ja, und habe diesen Weg eingeschlagen. Mhm. Und er hat mir dann einen Brief geschrieben und da drin stand, dass ich mir jetzt aus all meinen Talenten das Schönste und das Schwerste ausgesucht hätte.
Das ist ein schöner Satz, um damit dann loszugehen, oder?
Ja.
Ins Leben. Dann gab es die Schauspielschule und da hat ein Dozent zu dir gesagt, alles gut, dein Eifer, du bist wunderbar ehrgeizig, aber du musst wie war der genau, du musst deinen
ändere
Charakter... Ändere deine Persönlichkeit.
Ja, du bist so nett.
Das wiederum ist ein Satz, das ist ja wie ein...
Niederschmetternd.
Wie ein Hammer auf den Kopf.
Ja.
Was fängt man damit an? Die wollten, dass du was wirst?
Ich sollte mehr eine Zicke werden, genau. Ich sollte meine Ellbogen irgendwie ausfahren. Ich hatte sozusagen so dieses Theaterideal, dieses Miteinander von meinem Vater vorgelebt und mitgenommen gekriegt. Weißt du, ich kam 10 Minuten vor Probenbeginn, habe die Bühne aufgebaut, klar, damit wir pünktlich loslegen können. Ich konnte meinen Text und so weiter und hab's einfach auch so erlebt, dass jeder blühen darf, so, und dass man sich nicht gegenseitig wegboxen muss eigentlich. Und es hat mich total erschüttert, diese Kritik, weil ich so dachte, okay, also ich persönlich bin halt falsch. Das heißt ja eigentlich dann alles. Ja. Also wie soll ich denn das reparieren? Und bis ich drauf gekommen bin, dass ich das nicht reparieren möchte und muss, hat es auch eine ganze Weile gedauert, tatsächlich. Also es hat mich schon erstmal in meinem Selbstwert gedrückt.
Gab es da aber nicht auch andere vielleicht in diesem Kosmos, die gesagt haben, nee, du bist schon richtig, Bärbel, lass dich da nicht so verbiegen, oder musstest du da ganz alleine durch mit dieser?
Das muss ich mir dann suchen, das habe ich mir tatsächlich, also es gab so partiell, beispielsweise Christine Schorn, wir haben ja auch mit externen Schauspielerinnen und Schauspielern eben gearbeitet fürs Szenenstudium. Und mit Christine Schorn habe ich Romeo und Julia gemacht mit einem Kollegen zusammen und das war ganz, ganz wundervoll und zauberhaft. Wir haben dann auf den Deckel gekriegt fürs Vorspiel, weil wir zu leise waren und wie auch immer. Aber für uns selbst war das so eine Erfahrung, wo auch sie sagte, das sind diese Momente, die süchtig machen. Die gibt es sehr selten, aber wenn sie da sind, sind sie halt zauberhaft. Ja. So. Ansonsten fand ich das schon auch hart, wenn man auch immer so ein Kollektiv vor sich stehen hatte, wie so ein Berg, der dann zu dir sagte, wir finden, dass du so und so bist. Und zu mir hat er gesagt, gut, wir müssen jetzt mal dein Repertoire erweitern. Mhm. Ne? Charmant kannst du und junges Mädchen kannst du, jetzt müssen wir dich erweitern. Und ab da durfte ich nur noch alte Frauen spielen. Und ich dachte wirklich, toll, wenn ich fertig bin hier und vorsprechen gehe, kann ich sagen, jetzt kann ich Ihnen die lustige Alte, die traurige Alte, die betrunkene Alte, die weiß der Teufel. Ja, aber ich bin doch jung. Aber es war, ich war wie versteinert, weil es dann immer hieß, was machen deine Beine gerade? Jetzt hattest du gerade den Kopf schief gelegt, das sah niedlich aus. Und ich war wirklich wie so ein Klotz, weil ich so dachte, ich glaube, ich wollte gerade was machen, aber wahrscheinlich war es falsch. Mhm. Da muss ich erst wieder raus.
Ich wollte gerade sagen, wie spielt man sich da wieder frei und kommt dann irgendwie zu sich?
Also ich durch Ermutigung tatsächlich. Also es mag die Leute geben, die durch harte Kritik und sozusagen zerbrochen werden, irgendwie stärker werden. Ich kann besser mit positivem Zuspruch umgehen und habe dann den Mut, sozusagen freizudrehen und Sachen auszuprobieren und falsch, Sachen falsch zu machen, wo es falsch ja nicht gibt, weil das ja nur eben bereichert dann in dem Fall. Das kam einfach so nach und nach dann wieder mit eben Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die das mochten, was ich gemacht habe und die mich bestärkt haben. Und tatsächlich mit der Prenzlschwäbin habe ich dann nochmal ganz neu mutiger geworden.
Das wäre jetzt quasi die Entwicklung, da würde ich gerne drauf schauen, weil du, glaube ich, von einem Theater warst, Weimar, da bist du dann wirklich enttäuscht weg und dann hast gesagt, jetzt kann ich nicht mehr und jetzt mag ich auch nicht mehr und hast dann, glaube ich, sogar Wirtschaftskommunikation oder
was
irgendwas angefangen.
Was du alles noch weißt, du hast ja ein Hirn wie ein Elefant.
Dich. Ist doch erst
Wahnsinn.
9 Jahre her.
Boah.
Also wolltest eigentlich weg vom Theater und konntest dann quasi erst in der heimischen Küche, da ist ja die Prenzlschwäbin dann entstanden, diese wunderbaren Videos, du eben als schwäbische Klugscheißerin da in den Prenzlauer Berg bei den ganzen hippen Muddis und Pappis und alles ist bio und ganz korrekt. Wunderbare kleine Perlen, die du da geschaffen hast. Und das dann aber eben in der heimischen Küche frei gespielt, frei gedreht, du durftest falsch machen, richtig machen, so machen, wie du es wolltest. Das war dann der entscheidende Moment, oder? Oder die entscheidenden Momente?
Ja, also zum Spielen zurückgefunden habe ich vorher schon halt eben dann im Fernsehen, weil ich tatsächlich eben angefangen habe, Wirtschaftskommunikation zu studieren, in einer Produktionsfirma gearbeitet habe. Und dann kam eben ein Casting für Verliebt in Berlin und dann habe ich da angefangen, eine durchgehende Rolle zu machen und gemerkt, am liebsten verdiene ich meine Brötchen schon mit Spielen.
Ja.
Aber
für mich als Laie ist Fernsehen dann freier. Ich dachte, da ist man ja noch viel mehr irgendwie in Beton gegossen, was die Rolle zu sein hat und wie sie auszusehen hat.
Das heißt ja, tatsächlich bei Verliebt in Berlin war es so, dass ich erst eine Absage gekriegt habe. Also die Rolle war auch, als ich das Rollenprofil bekommen habe, dachte ich, okay, Mist, habe ich die falsche Körbchengröße. Weil das war wirklich eigentlich so eine, die war so beschrieben, als dass sie Lösungen quasi, mit ihrer Oberweite löst. Die habe ich jetzt nicht. Und deswegen habe ich mir dann zum Casting ganz große Ohrringe angezogen und mit denen irgendwie gespielt. Und habe erst eine Absage gekriegt und dann 2 Wochen später riefen sie mich an und haben gesagt, nee, sie wären da doch nicht losgekommen irgendwie davon. Schön. Und haben das jetzt geändert so ein bisschen. Und quasi das Rollenprofil so ein bisschen angepasst und dann habe ich die Rolle gekriegt.
Das gibt doch aber auch wieder Rückenwind. Wenn man hört, dass man sogar quasi das Rollenprofil verändert hat, weil man beim Casting überzeugt
hat. Das war sehr schön.
Das tut doch gut.
Sehr.
Okay, also hat da die Wiederauferstehung quasi so ein bisschen stattgefunden nach den Enttäuschungen.
Ja, aber da habe ich mich auch dann in diese Unmündigkeit sozusagen ja auch reinbegeben, die mich ja zum Beispiel am Theater und so schon auch eingeengt hatte.
Ja. Also ich sehe dich natürlich als Freigeist mit ganz viel Humor und zwar mit eigenem Humor und jetzt weniger in eine Rolle gepresst. Macht vielleicht auch Spaß jetzt gerade Soko, da, Mensch, wie heißt deine?
Bille Bayer.
Die Biene, genau. Die darf natürlich auch viel und die, ich glaube, da kannst du dich ja auch sehr, sehr einbringen. Aber sowas muss es schon sein, also wo man dich spürt und nicht irgendeine eine ganz ferne fremde Rolle.
Doch,
Auch?
Dafür wird man doch Schauspielerin. Damit man alles machen kann. Auch die Sachen, die ganz weit weg sind von einem und ganz fremd. Und ja, so, weißt du, ich bin ja ein total netter, harmonischer, freundlicher, höflicher Mensch. Aber so Grenzüberschreitungen zu machen, machen zu dürfen auf der Bühne, grausam zu sein oder böse oder lächerlich oder was auch immer, das ist schon auch ganz toll. Das erspart einem auch ganz viel Therapie dann, weil du kannst so viel ausleben.
Okay, dann, ja, ja. Dann nähere ich mich mal von der anderen Seite. Ist es dann sogar ein Problem, dass dich alle vielleicht so sehen wie ich jetzt gerade auch? Nein. Dass man eben so den Blick auf dich hat und dann zum Beispiel beim Casting eben keiner mehr auf die Idee kommt, jetzt die fiese Psychopathin mit Bärbel Stolz zu besetzen und dich da eben nicht die Grenzen überschreiten lässt?
Nee, das macht mir nichts mehr. Ich fand das früher traurig, tatsächlich. Aber das ist auch was ich erstaunlicherweise schon ganz früh mitbekommen habe, dass das Schubladen da überall irgendwie gewollt, gewünscht sind. Ich war Vorsprechen, tatsächlich hier in Stuttgart, und habe Lady Macbeth vorgesprochen und die Ilse aus Frühlingserwachen und noch irgendwas anderes. Und da sagte der Friedrich Schirmer danach zu mir, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich mit dir machen soll. Du kannst ja so viel Unterschiedliches. Und dann meinte ich, ja, aber ich dachte, genau darauf kommt es doch an. Aber man möchte schon eigentlich einen Typ wissen. Und ich bin jetzt halt der Typ lustige Schwäbin. Und das ist keine schlechte Schublade. Also ich mag die auch gerne.
Ja.
Ich mag auch durchaus gern andere Sachen machen. Aber du hast das so schön gesagt, dass ich ein kreativer Freigeist bin. Und das lasse ich, also das mache ich ja weiterhin. Ich schreibe, ich entwickle und ich mache bestimmt auch wieder andere Clips, werde ich machen und so. Da habe ich große Lust drauf. Und das Schöne ist, dass ja die heutige Technik einem das ermöglicht, sowas dann einfach auch zu machen.
Mit relativ kleinem Gerät, ne? Kann man wahnsinnig viel machen und große Reichweite erzielen.
Ja.
Weil du vorher gesagt hast, dein Bühnenprogramm ist quasi gekentert, nicht weil es nicht gut war, sondern weil Corona dazwischen gesprungen ist und dann ging es nicht mehr. Erklär mir bitte trotzdem, wie der Programmname Toller Arsch entstanden ist. Da bin ich doch etwas hängen geblieben.
Also das habe ich anhand meines zweiten Buchs gestrickt, welches hieß Ich bin immer Ex. Ich wollte das eigentlich gerne Toller Arsch nennen. Das wollte der Verlag nicht, seltsamerweise. Weiß nicht warum. Und Toller Arsch ist die Überschrift von einem Kapitel. Und das ist eine Geschichte, die mir tatsächlich passiert ist. Da bin ich mit meinem Lastenrad auf dem Gehweg lang gefahren und da bin ich immer sehr höflich und drängel mich nicht an Leuten vorbei, weil ich da auf dem Gehweg fahre. Und vor mir lief eine Frau und hatte eine Jeans an und ich fuhr halt sehr lange hinter der her, weil ich eben auf dem Gehweg ja nur langsam tun musste und die hatte einen super Arscheinlauf in dieser Jeans. Und es ist ja schwierig, es werden alle Frauen, die zuhören, wissen, die richtige Jeans zu finden für sich. Und irgendwann hat die mich so bemerkt und ist zur Seite gegangen und dann bin ich an ihr vorbeigefahren und gesagt, Dankeschön, übrigens, ihr Arsch sieht einfach super aus in der Jeans. Und da hat die sich total gefreut und ich habe so gedacht, irgendwie müssten wir das öfter miteinander machen. Und auf der anderen Seite ging es dabei ja auch noch um das Thema Paarbeziehung, Mann, Frau und so. Und dann war halt ihr Mann auch ein Arsch. Letztendlich dann ein toller Arsch und so weiter. Also mit dem Arsch kannst du einfach ganz viel machen. So, ne?
So. Schön gesagt. Das hast du jetzt richtig schön gesagt. Ja. Aber könntest du da Teile nochmal nehmen und sagen, ja, warum nicht da nochmal ein Bühnenprogramm draus machen?
Bestimmt. Da gibt's wie auch bei der Prenzelschwäbin so quasi so immer gültige Weisheiten natürlich drin. Das sage ich jetzt so überheblich, aber es gibt schon sozusagen so Sachen, in denen sich viele Menschen wiederfinden können und zwar nicht nur jetzt irgendwie eine Saison lang. Aber irgendwie ist es mir erfroren, sozusagen auf Eis liegend und passt gerade nicht so richtig zu mir. Ich weiß es nicht, warum.
Ja. Vielleicht taut es im Sommer auf jetzt dann und du merkst, es ist doch noch frisch genug. Ja. Oder neue Ideen.
Ja, also, genau.
Wie gesagt. Aber Bühne, so ein Bühnenprogramm, wäre das was? Oder sagst du, da ist vielleicht auch schwierig natürlich mit Familie und den Kindern und dann ist man viel unterwegs. Dass es auch an solchen Dingen, das ist ja völlig legitim, dass man sagt, passt gerade einfach nicht.
Ja, das war es zu dem Zeitpunkt vielleicht schon. Also ich habe da tatsächlich gemerkt, als es dann so war, dass ich das tatsächlich nicht spielen konnte, dass ein Teil von mir auch erleichtert war, das nicht zu tun, weil ich habe das ja angefangen, auf die Bühne zu gehen. Da war meine Tochter eben knapp 2 Jahre alt und mein Sohn 5, 6 und dann war ich viel unterwegs und es ist auch nicht so Rock'n'Roll, wie man sich's vorstellen soll. Ich bin halt alleine mit dem Mietauto irgendwie durch die Gegend gefahren und alleine nach der Vorstellung ins Hotel gegangen und so. Und habe die auch sehr vermisst und die mich auch. Außerdem war ich einfach noch nicht so souverän. Ich habe die ersten Panikattacken meines Lebens gehabt.
Wirklich Panikattacken?
Weißt du, absurderweise, genau das, was ich vorhin sagte, diese Unmündigkeit, auf die ich geschimpft habe, weshalb ich weg bin vom Theater, die hatte ich da nicht mehr, ne? Ich war an allem schuld. Ja. Ich hatte das Ding geschrieben, ich stand alleine auf der Bühne und da war da 2 Stunden lang und die Leute haben Geld ausgegeben und ich dachte, die müssen jetzt bitte einen guten Abend haben. Und ich bin dafür verantwortlich. Und das hat mich irgendwie, da hatte ich immer...
das kann natürlich tonnenschwer werden, oder?
Ja. Und mir haben immer alle gesagt, und das sage ich jetzt auch Kolleginnen und Kollegen, die Leute kommen ja, weil sie es mögen, was du machst.
Ja, stimmt.
Und das nützt aber irgendwie in dem Moment nichts. Du denkst trotzdem, hoffentlich gefällt es jetzt allen.
Und dann könnte es trotzdem sein, dass du nochmal mit einem Bühnenprogramm losziehst, weil dann muss man doch eigentlich sagen, dann ist es vielleicht nix, wenn man sich so zu Herzen nimmt und immer nur quasi das Gewicht spürt und nicht die...
Ach nein.
Wie soll da Leichtigkeit entstehen?
Nein, das ist jetzt, dann hab ich den Fokus falsch gelegt. Das kam mit dazu.
Okay.
Der große, wunderbare Spaß und das der Zauber, der am Abend entsteht mit den Leuten, auch immer wieder neu, durch neue Reaktionen und so weiter, das sind natürlich Geschenke, die wiegen das alles auf.
Also
es war nur sozusagen in dem Zusammenhang mit meinen kleinen Kindern zu Hause, mit dem Organisatorischen. Jetzt wäre das leichter. Die sind 10 und 13, die können das gut ab, jetzt auch wenn ich mal fehle.
Also du konntest es schon genießen dann, das, was da kommt aus dem Publikum.
Oh ja.
Das ist natürlich auch eine Kraft, die dann wahrscheinlich vieles aufwiegt.
Ich weiß natürlich, meine allererste Vorstellung hier in Stuttgart nämlich hatte im Theaterhaus. Und ich kam auf die Bühne und die Leute fingen an zu klatschen. Und das war was ich ja noch nie erlebt hatte auf der Bühne. Ne? Wurde am Schluss geklatscht. Aber wenn du rauskommst und mir stiegen die Tränen in die Augen und ich so dachte, oh Gott, jetzt klatscht jetzt und ich hab doch noch gar nichts irgendwie abgeliefert. So. Aber das, also, ja, das ist großartig.
Schön.
Das,
deine Augen leuchten, da kommt noch was. Bin ich sehr davon überzeugt. Bärbel, es gibt ein Buch, ich hoffe, ich kriege den Titel jetzt richtig zusammen, vom Buffet der guten Laune nehme ich die sauren Gurken. Das ist das ist ein Buch von Menschen, die quasi in der Humorbranche weitestgehend unterwegs sind und die über Depressionen schreiben und über die dunklen Seiten, die sie erlebt haben, durch die sie gehen mussten. Du hast da auch einen Beitrag geschrieben für dieses Buch.
Ja.
Leidest aber selber nicht unter Depressionen oder hast auch nicht unter Depressionen gelitten, aber hast quasi geschrieben, weil du es bei deinem Vater miterlebt hast. Du hast vorher mal in einem Nebensatz mal fallen lassen, dass er schon auch sehr gelitten hat unter seiner Rolle in Hayingen mit dem Naturtheater, mit dieser eben. Er hat auch eine ungeheure Last wohl gespürt. Wie schaust du heute auf das, was deinen Vater damals so belastet hat?
Er war einfach, wie viele Künstler, eben sehr, sehr sensibel und empfindsam. Und das passte, gerade in die Zeit war das schwierig. Ich war Jahrgang 35, er hat den Krieg noch miterlebt. Eine sehr patriarchale Männerwelt, in die er rein physiognomisch gepasst hat als schöner, starker Mann, aber eben mit einer wahnsinnig zarten, liebevollen Seele. Und ich glaube, das war sowas, wo er oft so ein Fremdsein eben auch mit dem Alkohol dann vielleicht eben unterdrückt hat oder bekämpft hat oder dadurch eben mitschwingen konnte zu den anderen irgendwie. Und die Seiten, die er dann sozusagen aber wegdrücken musste, die Ängste, die Unsicherheiten, die weichen Seiten, die viele außen, weiß ich nicht, ob nicht sehen wollten oder er dachte, nicht, man sie nicht sehen will oder so, das ist dann später eben ausgebrochen. Mhm. Da hat er einen Nervenzusammenbruch bekommen und hat auch viel gehadert mit Dingen, die er nicht getan hat, die er anders hätte tun wollen. Und das war für mich eine traurig, aber die Lehre, dass ich mir gesagt habe, ich möchte nie meine Entscheidungen bereuen, mhm, in dem Sinne.
Wie alt warst du, als er den Nervenzusammenbruch hatte?
18, habe ich gerade Abitur gemacht.
18. Mhm. Also auch bei dir eigentlich eine ganz, ja, so Zeit des Aufbruchs dann, und da kam das. Konntest du ihm helfen oder hast du selber sehr gelitten?
Wir haben alle total mitgelitten irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe dann zum Beispiel Matheprüfungen geschrieben, bin danach eben zur Klinik gefahren, habe ihm erzählt, jetzt habe ich gerade das geschrieben und so. Und das war übrigens auch die Zeit, in der er mal zu mir sagte, das Theater, er hätte vielleicht keine Familie haben sollen, sondern mit dem Theater verheiratet sein, das Theater der einzige Ort ist, wo man nicht lügen muss. Und
das hat er tatsächlich gesagt?
Ja.
Hast du das als Kränkung empfunden, ja, als gegen die Familie?
Total, das total.
Ist schon hart.
Ich kann das jetzt schon ins Verhältnis setzen auch und selbstverständlich hätte er immer die Familie haben wollen. Das weiß ich. Und die hat ihn auch über vieles gerettet, glaube ich. Wir waren ja ein eingeschworener Haufen Seltsamer, sozusagen. Ne? Wir waren gemeinsam anders,
Ort, ne?
Genau.
Ja.
Und fanden es super. Mhm. So, also ich fand meine Eltern genau deshalb, weil sie so waren, ganz toll. Ich habe manchmal, weil ich es so exotisch fand, habe ich zu meinen Eltern dann gesagt, darf ich heute sagen, ich darf nicht mit auf den Tanz? Ihr lasst mich nicht. Und dann haben die gelacht und so, ja gut, wenn du willst.
So nach dem Motto, könnt ihr dir mir auch mal was verbieten?
Ja.
So wie man,
ja,
so wie es die anderen erleben.
Tatsächlich. Ich war immer so, so liberal und auf Augenhöhe bei uns. Mhm. Was ich natürlich sehr genossen habe, aber das andere quasi so mal anzuprobieren, spaßeshalber, fand ich lustig.
Du hast gesagt, dein Vater ist 2022 gestorben. Mhm. Hatte er denn noch gute Jahre? Oder haben ihn die Dämonen bis zum Ende verfolgt, die Depression?
Die kamen immer wieder tatsächlich. Also das war, erst war es quasi so ein bisschen so wie manisch-depressiv, Phasen, in denen er wieder sehr agil war, viel gearbeitet hat, nach vorne ist, und war dann aber auch so getrieben dabei, so ein Stück weit. War mal unheimlich produktiv, bis zum Schluss auch. Und dann kam wieder die Depression und hat ihn eingeholt. Ich hoffe, dass er trotzdem das Leben immer wieder genossen hat. Also wir sind viel zusammen spazieren gegangen. Ich habe versucht, viel mit ihm zu sprechen auch. Und wir haben ihn ja alle zusammen auch begleitet, als er gestorben ist. Wir waren alle da. Und da kann ich mich noch erinnern an einen Moment, wo er mich so anguckte, so fragend. Und ich habe so seine Hand gehalten und habe gesagt, das ist alles gut. Du hast ganz viele Leute sehr, sehr glücklich gemacht. Und hat er nochmal so nachgenickt und gefragt, ja, und das, da bin ich ganz froh, dass wir diese Momente hatten, und weil das hat er, und ich hoffe, er hat viel davon gespürt.
Das war ja vorhin eingangs unseres Gesprächs das Erste, was du über deinen Vater gesagt hast, dass er viele im Ort stark gemacht hat, dass er Leute zusammengebracht hat, dass er auch da unabhängig von Schichten jedem so seinen Platz zeigen konnte vielleicht. Und wenn er das natürlich am Ende nochmal spüren konnte, ist es natürlich toll.
Ich hoffe, ja.
Ja. Du hast zum Glück mal gesagt, ich habe ein Talent zum Glücklichsein.
Ja, das habe ich. Das habe ich.
Ja. Obwohl du das auch mitbekommen hast und weißt, wie
vielleicht
fragil alles sein kann.
Ja. Ja. Mhm. Also Glück ist ja nichts, oder glücklich sein ist ja nichts Oberflächliches. Nee. Das kann ja durchaus in die Tiefe gehen und auch ein Trotzdem sein. Und nicht nur wegen.
Das ist schön. Also du hast dieses Talent nicht eingebüßt in den letzten Jahren.
Ich habe irgendwo den Satz gelesen, Happiness is a choice. Und ein bisschen was ist dran. Ich möchte sowas immer nicht so als allgemeingültige Weisheiten irgendwie jemandem aufhelfen, weil das dann auch wieder, dann hast du auch wieder versagt, wenn du gerade nicht glücklich bist, weil du dich nicht doll genug angestrengt hast oder so. Das meine ich damit nicht. Aber manchmal muss man sich wirklich auch in den Arsch treten und sich sagen, so jetzt guck dir einfach mal an, was alles schön ist gerade. Mhm. Und wenn es nur die Sonne ist, die dir gerade auf die Nase scheint, einfach so ein bisschen. Ja. Das Trainieren den Glücksmuskel, das kann man auch.
Immer mehr Menschen führen ein Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Um einfach genau auf die Dinge mal wieder zu gucken. Dass man abends sagt, klar, war irgendwie vieles doof, aber heute Morgen, nee, aber ich habe es mir auch schon mal überlegt, dass man den Fokus mal wieder anders setzt. Weil man neigt natürlich schon irgendwie zu sagen, ja, und hier und da und morgen muss ich und gestern war. Und dass man einfach mal sagt, heute war schön das Gespräch am Esstisch oder, keine Ahnung, mit den Kollegen guten Flow gehabt oder.
Ich mache das manchmal mit meinen Kindern tatsächlich. Ja? Immer mal wieder, dass sie fanden das... Boah, vielleicht werden sie sich dann später als was Nettes dran erinnern, wenn ich sie dazu gezwungen habe, sozusagen, waren sie immer so, oh. Aber das habe ich, da habe ich auch immer abwechselnd sozusagen eine Sache gesagt, für die wir dankbar sind und dann abwechselnd eine Sache, die wir aneinander mögen, am anderen.
Das ist auch schön.
So, ja.
Und da kam hoffentlich was.
Da kam was.
Auch unter den Geschwistern, weil da merke ich, da ist manchmal dann so, da werden sie schmallippig.
Ja, absolut. Ja. Das war auch, da hatten sie auch nicht unbedingt Lust drauf immer. Ja.
Es kommt von dir, glaube ich, noch was im ZDF bald.
ZDF Neo.
Was ist das? Eine Comedy, die im Schwäbischen angesiedelt ist? Viele Infos habe ich noch nicht.
Ja, eine Jugendserie ist das. Chappell heißt die. Mhm. Ganz, ganz zauberhafte Drehbücher. Ich habe die Drehbücher gelesen und dachte, oh, da hat mich einiges so ein bisschen tatsächlich auch an den Stil meines Vaters erinnert. Mit so einem ganz liebevollen Blick irgendwie auf so eine Dorfbevölkerung, ohne die irgendwie lächerlich zu machen oder irgendwie blöd oder so darzustellen. Und aber eben mit lauter so herzlicher Komik drin. Mhm. Und es geht um einen jungen Mann, der eben Abi macht und dann gerne ganz weit weg möchte, aber die Umstände zwingen ihn dann im Dorf zu bleiben, sozusagen. Ich glaube, so kann ich sagen, ohne zu viel.
Ich wollte gerade sagen, du musst aufpassen, dass du nicht zu viel verrätst. Aber wen spielst du?
Oder? Seine Mutter.
Die Mutter? Mhm. Okay. Also eine konfliktreiche Beziehung zwischen Mutter und Sohn?
So. Also wir haben tatsächlich so ein bisschen auch zusammen mit Regie und Drehbuch dann so ein bisschen dran gearbeitet.
Und auch. Schwäbisch.
Schwäbisch. Komplett Schwäbisch tatsächlich. Also
eine Jugendserie Schwäbisch.
Das finde ich auch toll.
Im ZDF?
Ja.
Das ist ungewöhnlich.
Ja.
Aber gut.
Finde ich auch. Mhm. Ich meine, Bayerisch hat sich jetzt seit Jahren etabliert. Ne? Da sagt kein Mensch mehr irgendwie was. Und ich finde, das kann jetzt mit dem Schwäbischen auch nach und nach immer mehr kommen.
Finde ich toll. Wann können wir es sehen?
Irgendwann im Mai. Ja. Irgendwann im Mai geht's los. Ihr könnt mal gucken. Chappell heißt es. Mhm. Und vielleicht schon ab Anfang Mai auf der Mediathek und dann linear ausgestrahlt.
Okay.
Richtung Ende Mai, glaube ich.
Ja. Chappell.
Chappell. Gucken. Ja, Chappell, ich weiß nicht, kennst du den Begriff?
Überhaupt nicht.
Ich kannte ihn auch nicht tatsächlich.
Schreibt mit T-S-C-H-A, Doppel-P.
Es gibt aber ja regional irgendwie alle möglichen Begriffe. Und das ist jetzt halt in Zussdorf der Begriff für einen Depp.
Ein Depp?
Ja.
Ein Segel.
Wir schalten Segel.
Ein Segel.
Ja, genau. So. Segel würde ich auch eher sagen. Aber
oder ein Schnitzelgesicht oder ein Blunzenkopf. Um Reinhard Fendrich.
Genau. Grüße gehen raus.
Richtung Wien. Reinhard Fendrich war auch vor kurzem erst wieder hier.
Ich hab's mir angehört.
Und hat sich auch erinnert an unseren Fernsehturm-Auftritt.
Das freut mich auch sehr.
Und jetzt nochmal die Prenzl-Schwäbin. Viele wünschen sich die zurück. Welche Themen wären denn für die Prenzl-Schwäbin jetzt? Es ist ja einfach, sind 10 Jahre vergangen oder so ein bisschen mehr sogar. Wie muss sich die Prenzl-Schwäbin mit verändern, um heutig zu sein? Und nicht quasi nochmal in den Bioladen zu gehen und irgendeine exotische Eissorte zu bestellen.
Ja, also jetzt im Moment ist natürlich Women Empowerment und also so Sisterhood-Geschichten und Menopause ganz stark. Also zumindest in meiner Bubble passiert da ganz viel.
Wie würd's die Prenzl-Schwäbin zumindest antexten thematisch?
Gut, ihr liebe Leute, heiß sind wir schon immer gewesen. Jetzt wird es uns halt mal heiß. Gell? Immer öfter, auch ungewollt. Da müssen wir was machen. Da können wir was machen. Ich helfe euch. Das ist jetzt ganz spontan. Sorry, ich habe nichts vorbereitet. Aber naja, genau. Mhm. Zum Beispiel. Weil was jetzt zum Beispiel nicht mehr geht, ist das Thema Gentrifizierung.
Ja.
Ist leider durch. Ne? Es ja. ist durchgentrifiziert und es ist nicht mehr witzig. Ne? Jetzt können Sie sagen, gut, das regt mich auf. Jetzt... Wenn jetzt meine Arzthelferin noch, die wohnt ja außerhalb vom S-Bahn-Ring, gell? Jetzt, wenn die BVG wieder streikt, dann kriege ich meine Zahnreinigung nicht. Das ist unmöglich. Da muss man was machen, jetzt mal politisch. So zum Beispiel könnte man dann.
Schön.
Es geht ja immer weiter so. Dann auch.
Und ja. so ein Thema wie Menopause zum Beispiel, dann aber optimistisch.
Unbedingt.
Oder? Positiv.
Das ist ein neuer...
Nicht jammern.
Absolut nicht jammern. Das habe ich aber sowieso eigentlich schon vor Jahren festgestellt. Ich habe so das Gefühl, die Midlife-Crisis ist für Männer und Frauen unterschiedlich. Das kannst du mir jetzt ja mal sagen, wie du es siehst.
Gerne.
Auch in deinem Umfeld so. Weil bei Männern, das ist... Ja, vielleicht ist es böse. Aber Männer gucken so, ne, und sagen, ha, jetzt bin ich, weiß ich nicht, 50 oder was. Bin ich denn überhaupt der tolle Hecht, für den ich mich immer gehalten habe? Wo stehe ich denn eigentlich? Müsste ich nicht eigentlich viel weiter sein? Und, hol ich mir jetzt doch einen Porsche oder eine 20-jährige Frau, damit auch jeder sieht, dass ich so toll bin, wie ich eigentlich doch wirklich bin. Und Frauen, die permanent ja am Selbstoptimieren waren und sich hinterfragen und zweifeln und nicht genug gemacht haben, gucken plötzlich und sagen, oh, das habe ich ja eigentlich ganz toll gemacht alles. Was ich alles gemacht habe? Jetzt klopfe ich mir aber mal auf die Schulter und finde es gut und feiere mich mal ein bisschen.
Dann meinst du, dass Männer da eher in, also eher krisengefährdet sind in dem
Ja, erlebe ich so.
Ja.
Aber
ich habe die Beispiele, die du jetzt genannt hast, also Sportwagen und 20-jährige Frauen sind, genau. Also damit kann ich jetzt nicht, und zwar wirklich nicht dienen, aber dass man natürlich an so einen Punkt kommt, wo man, na, bei mir ist schon eher so, in ein paar Jahren sind die Kinder aus dem Haus, was mache ich
dann? Was für einen Traum hast du dann noch?
Ja, gibt's den Traum oder ist es... Wird es ein Aquarium oder, weißt du, so. Also was kommt da, wie gestalten wir die Zeit, die wir dann haben?
Aber die ist einerseits verlockend. Angst oder
ja, auch, freust du beides. Dich, ja? Ich freue mich und ich habe Angst.
Okay.
Ich freue mich auch, wenn die Kinder weg sind und es macht mich unendlich traurig.
Ja, das verstehe ich schon.
Und so. Und da bin ich eher an dem Punkt. Nicht so äußere.
Klingt aber einfach nur gesund, ne? Gar nicht so krisenmäßig. Aber vielleicht ist das ganze Krisenzeug halt einfach auch eine Klischeenummer. Ich meine, auch die Prenzl-Schwäbin, das ist ja wie ein Brennglas, das überspitzt ja Sachen.
Ja.
Und du kannst dann immer so ein Momentchen für dich rausziehen, was irgendwie halt in homöopathischer Dosis bei dir selber auch vorkommt, aber natürlich nicht in der Baldheit.
War die Zeit, als die Prenzl-Schwäbin quasi geboren wurde, war die sorgloser? Auch was Humorarbeit angeht. Ich meine, heute die Zeiten sind, ich glaube, wir können es mit dem Wort furchtbar relativ gut zusammenfassen. Ja. Überall Krisen und Bedrohungen und so. Bremst dich das aus manchmal? In deinem freien Texten
ja.
und Kreieren?
Vielleicht, ich glaube jetzt nicht mehr so, aber es gab eine Phase und zwar gerade, das fing auch mit Corona so an, da haben so ein paar Leute zu mir gesagt, boah, das ist doch eine mega Zeit jetzt für euch Comedians irgendwie, wo ich halt gesagt, sorry, zu so einer Pandemie fällt mir nichts Lustiges ein und es kommt ja jetzt ein Gruselding nach dem anderen irgendwie so, überall. Aber genau dazu ist mir dann, ich meine, den letzten Clip, den ich jetzt dann so spontan gemacht habe, der passt ja dann auch wieder da rein. In der Liebe bleiben, bitte.
In der Liebe bleiben.
Ja.
Und irgendwie da geht es um was geht es da, ums Wurzelchakra? Oder das ist so.
Nein, da hat mir tatsächlich eine Freundin erzählt, die überhaupt nicht esoterisch irgendwie drauf ist, dass die Planetenkonstellation gerade extrem ist und dass das dazu führt, dass die Leute sich halt trennen, dass es beruflich auseinandergeht und so weiter, aber dass eben die kosmische Welle am Kommen ist und dass man die natürlich bekommen will Und dass man deswegen ganz doll in der Liebe bleiben muss und in einer hohen Frequenz sein muss und so. Und ich fand es so niedlich und das hat mich irgendwie nachhaltig beschäftigt und mir so gute Laune gemacht, ja, dass ich gedacht, das müssen einfach alle wissen. Ja. Es ist gerade schwierig und deswegen bleib später in der Liebe. Mhm. So, und das kann man als Prenzelschwäbin hervorragend dann bringen.
Ja. Machst du dich dann lustig über esoterische Wunschvorstellungen und Prophezeiungen, weil es dir selber fremd ist? Oder,
nein, oder weil, ist ich mit, weil ich da rein, weil ich da voll reinhopse.
Weil du in der Liebe bleibst.
Weil ich da voll reinhopse und mir sag, so, jetzt bleib mal in der Liebe. Und ich merke dann, dass mir das tatsächlich gute Laune macht, mhm, wenn ich dann daran denke und ich dann leichter eben diese Entscheidung treffen kann, mhm, dass Happiness a Choice ist beispielsweise, dass ich mich dann nicht aufrege, wenn, weiß ich nicht, wenn man die Spülmaschine nicht ausgeräumt hat, obwohl er gesagt hat, er macht's oder so, sondern mir denkt, in der, ja, Liebe bleiben. Und das, ja, das ist eigentlich ganz schön dann, finde ich. Und das ist so ein, warum sollen das nicht alle wissen dann? Mhm.
Schön. Bärbel Stolz hat ein Talent zum Glücklichsein. Es kam rüber. Bärbel, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir.
Lass uns nicht wieder 9 Jahre warten.
Nein, bitte.
Bis wir weitersprechen, sondern vielleicht in kleineren Abständen. Dann können wir auch die Midlife-Crisis-Fortschritte oder Rückschläge, ja, und Themen nochmal abgleichen.
Ich sammle jetzt Dinge, über die ich dir dann was erzählen kann.
Ja, Wälde. Und ich gucke auch nochmal.
Gut.
Ob es der Porsche. Nein, ich kann ihn mir schlicht auch nicht leisten, von daher... Porsche,
ach so,
fällt aus.
Das brauchst du nicht. Das, weiß, ist eine Geisteshaltung wahrscheinlich, der Porsche.
Ja, ich bleibe in der Liebe.
Bleibst in der Liebe.
Ich danke dir.
Das ist sexy genug.
Alles Gute, hat großen Spaß gemacht.
Danke,
vielen Dank.
Dir.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.